2. Mose 3, 13 bis 22. Vielleicht lese ich die Verse 11 und 12 noch. Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach: Ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge. Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Und sie mir sagen werden: Wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du zu den Israeliten sagen: Ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du zu den Israeliten sagen: Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Darum geh hin und versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen: Der Herr, der Gott eurer Väter, ist mir erschienen, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, und hat gesagt: Ich habe mich eurer angenommen und gesehen, was euch in Ägypten widerfahren ist, und habe gesagt: Ich will euch aus dem Elend Ägyptens führen in das Land der Kananiter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter, in das Land, darin Milch und Honig fließt. Und sie werden auf dich hören. Danach sollst du mit den Ältesten Israels hineingehen zum König von Ägypten und zu ihm sagen: Der Herr, der Gott der Hebräer, ist uns erschienen. So lasst uns nun gehen, 3 Tage Reisen weit in die Wüste, dass wir opfern dem Herrn, unserem Gott. Aber ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht wird ziehen lassen. Er werde denn gezwungen durch eine starke Hand. Daher werde ich meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit all den Wundern, die ich darin tun werde. Danach wird er euch ziehen lassen. Auch will ich diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, dass, wenn ihr auszieht, ihr nicht leer auszieht, sondern jede Frau soll sich von ihrer Nachbarin und Hausgenossen silbernes und goldenes Geschmeide und Kleider geben lassen. Dies sollt ihr euren Söhnen und Töchtern anlegen und von den Ägyptern als Beute nehmen. Vielleicht doch nochmal den einen Punkt ganz wichtig am Anfang herauszuheben. Hier bei Mose ist offenkundig, dass Gott den Mose nur rufen kann, weil Gott ihn vorher gedemütigt hat. Und das ist mir wichtig, dass Sie das nochmal hören vom letzten Mal. Gott hat den Mose gedemütigt. Tiefer ist noch nie ein Mensch gefallen. Adoptivsohn der Tochter Pharaos. Er, der Befreier seiner Brüder, der mit einer Heldentat einen KZ-Aufseher niederschlägt. Der zum Flüchtling wird, zum Namenlosen, und der hinuntersinkt zu einer 40-jährigen Wüstenzeit, wo er nichts weiter tun darf, als die Ziegen seines Schwiegervaters hüten. Also schlimmer ist noch nie ein Akademiker gedemütigt worden. Ich habe bei meiner Alte heute Mittag gesagt, nicht einmal ein Leiterwägele hat er gehabt. Also völlig verarmt. Wissen Sie, dass Gott nur dann reden kann, wenn er uns vorher demütigt? Und das finden Sie überall in der Bibel. Und das ist schwer. Wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Vielleicht sind Sie gerade in einer Phase drin, wo Sie sagen, darunter leide ich. Der große rabbinische Theologe Paulus, das Gespött, das Gelächter der jüdischen Synagoge. und der größte Offenbarer des Evangeliums. Der sagt, Gott gibt seinen Schatz in irdene Töpfe, in zerbrechliche Gefäße. Und sie können es durch die Bank machen, wie er einen Jeremia gedemütigt hat. Wie er seine Leute immer wieder in die Tiefe geführt, sein Volk in die Tiefe geführt hat. Und das ist genauso mit der Gemeinde. Gott kann durch eine leuchtende, große Gemeinde nicht wirken. Und da müssen wir immer aufpassen, dass wir nicht irgendwo uns mit einem großen Namen umgeben, weil Gott nicht dort mit uns sein kann. Gott hat seine Gemeinde dort ganz wunderbar aufgebaut, als sie verloren war, als sie verfolgt war, schon in der Urchristenheit, in Jerusalem, als sie gescheucht war. Der Herr hat sie gesegnet. Aber wenn eine Gemeinde stolz ist oder wenn Boten Gottes stolz sind, kann Gott nicht wirken. Und Gott kann den Mose nur gebrauchen, weil er sagt, wer bin ich? Wer bin ich? Und Sie erinnern sich noch, wie wir letztes Mal gesagt haben, eigentlich hätte Mose sagen müssen, ja, Herr, deine Wahl ist nicht schlecht. Ich verfüge über die nötigen Voraussetzungen. Keiner kennt sich so im Hofe Pharaos aus wie ich. Ich habe den höfischen Stil von Kind auf gelernt und ich habe auch die nötige akademische Ausbildung. Wir haben heute eine ganz furchtbare Art im christlichen Bereich, irgendwelche Voraussetzungen zu prüfen. Und Gott will von uns nichts haben. Er hat Leute gerufen, in Dienst genommen. Und wenn Sie dann die großen Persönlichkeiten anschauen, die waren in nichts vorbereitet. Ein Bodelschwing war nicht irgendwo vorbereitet für seine diakonische Aufgabe. Ein Nommensen war nichts vorbereitet. Oft hatten die großen Missionsleute nicht mal die theologische Qualifikation. Nommensen war Sohn des Schleusenwörters von Nordstrandisch, Moor und was. Wie hat Gott den Menschen genommen? Und da haben wir gesagt, nichts, ein Nichts. Helmut Frey sagt in seinem wunderbaren Kommentar, den er in der Kriegsgefangenschaft in Schottland geschrieben hat, Gott kann nur mit Nullen arbeiten. Und wenn für die nötige Anzahl von Nullen ein Einser davor sitzt, dann ist er Millionen. Dann wird es interessant. Und das Geheimnis Moses. Ich bin mit dir. Und wenn Sie in Ihrem Leben suchen, wie kriege ich Sicherheit, werden Sie der Berufung Gottes gewiss. Und nicht bloß die, die in einen hauptamtlichen Missionsdienst etwa gehen. Sondern das ist für jeden Christ wichtig. Gott hat mich an diesen Platz hingestellt, wo ich Mutter bin. Oder ich bin alleinstehend. Oder ich bin an diesem Amt. Gott hat mich hier hingestellt. Ich bin nicht eine Null. Weil jetzt stehe ich unter dem Auftrag und unter dem Befehl meines Herrn. Ich brauche zu jedem Dienst für meinen Herrn eine Berufung. Und die große Not ist sicher, dass viele Leute mit ihrem Leben nie wissen, was Gott will. Und da möchte ich Sie auch bitten, dass Sie da in die Stille immer wieder gehen und sagen, Herr, gebrauche mich. Ich will diesen Tag so benutzen vor dir, dass du mich senden kannst. Ich will dein Gesandter sein. Auch wenn Sie auf andere Menschen zugehen, wenn Sie andere Menschen segnen, wenn Sie zu anderen Menschen reden, ich komme im Namen des Herrn Zebaoth zu dir, so wie der David dem Goliath entgegenzieht, der Herr ist doch mit mir, was möchtest du mit deinem Lästermaul? Und das ist ein Bild, wie wir ein Selbstvertrauen haben dürfen, weil der Herr uns sendet. Und die Berufung Moses ist natürlich eine außerordentliche, weil er der Größte war vor dem Kommen Jesu. Und trotzdem ist es ein Modell, wie Gott bis in unsere Tage hinein Leute beruft. Gott hat einen Petrus gebrauchen können, weil ein Petrus auf dem Boden lag und sagt, Herr, gehe vor mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Gott hat einen Paulus gebrauchen können, weil er vom Pferd fiel, weil er blind war und wusste, ich lebe von der Vergebung. Und es ist alles Gnade. Aber da kommt die Sicherheit ins Leben Moses hinein. Der Herr braucht mich. Vers 12, ich will mit dir sein. Wenn ich jetzt einen Test machen würde und würde bei Ihnen einmal eine Umfrage machen, ich bin überzeugt, dass zu den beliebtesten Schriftworten auch bei Ihnen die Bibelworte gehören, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meine Gerechtigkeit. Oder fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, oder Römer 8. Ist Gott für uns, wer kann jetzt noch gegen uns sein? Dieser konkrete Zuspruch, ich weiß doch, was Sie im Abendmahl brauchen, wenn wir ein Entlasswort machen am Alltag. Da sind doch diese Worte für Sie so wichtig und sagen, das habe ich gebraucht. Im Blick auf meine Operation oder im Blick auf die Krise, in der ich gerade bin. Den Zuspruch Gottes. Und woher kriege ich den Zuspruch Gottes? Ich war so tief traurig über die Schlussseite in der letzten Idea-Nummer, wo da einer schreibt, wie in seinem Glauben der große Frieden ausbrach, weil er irgendwelche Gefühlserlebnisse hatte. Die sind doch für mein Glaubensleben nicht entscheidend. Sicher, ich bin doch ein Mensch, der vielleicht noch viel mehr als Sie alle vom Gefühl ansprechbar ist. Aber mein Glaube ruht nicht auf meinem Gefühl. Da gibt es Augenblicke, wo ich wie in einer Depression lebe. Und da gibt es Augenblicke, wo ich sehr erhaben bin. Das ist doch für meinen Glauben nicht der entscheidende Punkt. Sondern ich weiß, dass Gott für mich ist, das weiß ich, so hat der Paulus immer gesagt, weil Gott seinen Sohn am Kreuz für mich geopfert hat. Und weiter kommen Sie mit Ihrer Glaubensgewissheit nie. Dass Gott für mich ist, das hat er erklärt in einer unumstößlichen Erklärung im Opfertod seines Sohnes. Und dieses Kreuz von Golgatha ist die Mitte des Glaubens, da kann niemand was dran rütteln. Und über diesen Punkt können Sie nie hinauswachsen. Da können Sie Handauflegungen, Segnungen und gregorianische Lieder singen und was es ist. Das mag in Ihrem Gefühl eine Rolle spielen. Aber in der Objektivität Ihres Heils gibt es nur einen Punkt, wo es gewiss ist. Ich bin gewiss, nichts kann mich aus der Hand Jesu reißen. Und diese Gewissheit brauchen wir. Und das ist das, was nachher den Mose so stark macht, dass er gegen alle Feinde treten kann. Die Heere Ägyptens und ihre Armee und was das ist, hier steht doch wie ein Fels in der Brandung. Und das Zeichen, das folgt, das Zeichen macht den Glauben nicht. Das Zeichen ist nur nachher, dass man sagt, ach so, tatsächlich. Die Bestätigung unseres Glaubens, das Sichtbare, das darf nie das Abhängige werden. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen, das Schauen folgt nach. Und Sie werden es merken, wenn Sie einmal mit dem ganzen Heer Israels wieder an dieser Stelle im Sinai stehen, am Horeb. Heute ist ja diese Stelle nicht mehr schön. Das wissen Sie, bei der letzten Reise waren wir ein bisschen schockiert. Die Ägypter haben den ganzen Aufmarsch zum Sinai mit einer Coca-Cola-Bude nach dem anderen gepflastert. Die ganze Nacht geht's da hoch mit Eisverkauf und Limonade und Kamelen und was weiß ich. Und der ganze, oben hat es kaum mehr Stehplätze auf dem Sinai. Aber da hat der ganze Friede, der früher noch da war, ist jetzt weg. Aber das war dann groß, da hat das Volk Israel noch einmal teilhaben können an der ganzen Offenbarung Gottes. Und das war nur eine Bestätigung. Wenn Sie mal anschauen, was hat eigentlich Mose erlebt mit Gott? Und immer die Frage, wie kann ich gewiss werden durch das Erlebnis, ist gleich null. Gott redet und sein Reden spricht so ins Gewissen. Wir wissen nicht, was weiter war. Der Dornbusch, nicht einmal das bleibt ein sichtbares Zeichen, das er fassen kann, sondern Gott redet. Und so war es bei den Propheten. Der Herr redet und dann muss ein Amos reden, dann geht er weg als Hirte und muss reden, weil Gott es ihm zuruft. Und dann wird diese Autorität Gottes so groß und so dringlich. Die großen Fehlentwicklungen in der Christengemeinde hängen immer daran, dass Menschen sich etwas Eigenes einbilden. Dann haben sie sofort einen Konfessionalismus, dann haben sie sofort Menschenstolz, dann haben sie Empfindsamkeit, dann haben sie Streit, wo Menschen so wie Mose vor dem Herrn auf dem Boden liegen und sagen, wer bin ich? Da blickt man allein zum Herrn auf. Und da ist Jesus allein die Mitte des Glaubens und sein Wort trägt uns. Und Sie können die ganzen Schwierigkeiten, die Christen miteinander haben, auf den Punkt zurückführen. Und da liegt die ganze Not. So. Und jetzt kommt Vers 13. Jetzt sagt der Mose, wie heißt du denn? Was ist dein Name? Mose ist nicht neugierig nach dem Namen. Wie soll ich jetzt anfangen? Also vielleicht mal von der Seite. Wir sind alle neugierig, wer ist Gott? So ist unsere Frage heute. Wer ist Gott? Jeder grübelt mal, ist Gott, wie muss ich mir Gott vorstellen? Ist überhaupt eine Weise, die uns Gott verwehrt hat. Ich kann mir Gott nicht vorstellen. Wir wollen irgendwie Gott in unserem Kopf fassen können und können Gott nicht fassen. Und jetzt wissen Sie, dass in jedem Hauskreis sich dieses schreckliche Schauspiel dauernd abläuft. Manche merken es bloß nie und machen im Hauskreis so lange weiter, bis er tot ist. Dass sie meint, es sei ein echter Gottsucher. Das ist ein Quatsch. Sie müssen sagen, so kannst du Gott nicht finden. Ja, ist Gott vielleicht das Absolute und das höchste Wesen und so? Sie können Gott auch nicht mit Begriffen finden. Gott lässt sich nicht finden in unserer Forschung. Wir wollen ihn durch unsere Wissenschaft ergründen. Wir wollen Gott grübelnd erfassen, dann sagt man so weit, Gott ist das aller Tiefste und das Allerweiseste und das Allerhöchste und das Allermächtigste, sagt man im Grunde nichts darüber. Ist auch ein leeres Wort. Ich kann Gott nicht fassen. Wir gebrauchen nicht mehr den Namen. Früher war es wichtiger, den Namen Gottes zu haben. Das hängt natürlich aus der alten Zauberpraxis. Da haben wir gesagt, wenn ich den Namen habe, dann kann ich über den verfügen. Es ist ja heute bei uns noch so, wenn ich sage, jetzt machen wir du miteinander, dann sage ich, also ich heiße Winrich und du heißt, dann sagt der andere, und ich heiße Erich, dann gibt man sich die Hand. Dann sagt der Vorname, dabei weiß ich auch schon, wie der heißt. Das habe ich schon vorher, wenn Sie mit jemandem du machen, wissen Sie schon vorher, wie der mit Vornamen heißt. Aber man sagt es einfach so, man offenbart sich ihm nochmal und sagt, damit hat man Zugang auf diese Weise mit dem direkten Vornamen. So uralte Sitte, die sich bei uns erhalten hat. Was ist der Name Gottes? Sie kennen es aus der Diskussion mit Zeugen Jehovas, das ganz wichtig ist, man muss dazu Gott den richtigen Namen sagen. Aber was ist der Name? Das, was dann einer, wenn er sagt, Yahweh, ist ja auch wieder kein Name. Das steht ja hier da, Yahweh ist nur die Übersetzung von ich werde sein, der ich sein werde. Das ist kein Name. Und Jehova ist nur die Übersetzung, das ist die Zusammenlesung von Yahweh und der Herr Adonai. Ein Zusammenspiel, das haben die Juden gemacht, weil sie das Yahweh nicht aussprechen wollen. Das ist für sie ein heiliges Wort, das sie bis heute nicht in den Mund nehmen. Aber das muss man gar nicht wissen, das ist gar nicht wesentlich. Sondern Gott hat keinen Namen, mit dem man ihn rufen kann. So wie eine Mutter ruft auf die Straße, Karlchen, komm rauf, es gibt Abendessen. Es gibt nicht. Ich kann nicht Gott rufen, zitieren, ich kann nicht über Gott verfügen. Jetzt gehen wir mal in biblische Beispiele, damit wir den Zusammenhang sehen. Wir haben eine ähnliche Sache beim Jakob, 1. Mose 32, Vers 30. Jakob kommt zurück aus der Ferne mit Laban, seinem Schwiegervater war er ja dort im Zweistromland. Mit ihm geht die Rahel und die Leha und sie gehen über den Jabbok, das ist ein Grenzfluss im heutigen Jordanien. Und wie er nachts dort steht und Angst hat, wie das wird, wenn er dem Esau, seinem Bruder, begegnet, kommt plötzlich irgendeine Gestalt, da rang ein Mann mit ihm, bis in die Morgenröte anbrach und schlug ihm auf die Hüfte und so weiter, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und Vers 30, Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Keine Antwort. Du sollst den Namen nicht wissen. Also zuerst einmal passiert genau das Gleiche bei Mose, dass Gott sagt, ich gebe dir keinen Namen. Nein. Ein anderes Beispiel, das steht Richter 13, Vers 17, können wir mal ausschlagen. Das, am Sonntag hatten wir es in der Predigt mit dem Simson. Das war dieser starke Mann mit dem Klavier rumtragen und so, der nachher mit der Delila so ergeben im Schoß lag. Und da ist in Vers 17 etwas, bevor der Simson geboren war, das heißt, bevor er überhaupt, glaube ich, gezeugt war, kommt ein Engel des Herrn und der Vater vom Simson sagt zu dem Engel des Herrn, wie heißt du, denn wir wollen dich ehren, wenn nun eintrifft, was du gesagt hast. Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum fragst du nach meinem Namen, der doch geheimnisvoll ist, und sagt, ich gebe dir den Namen nicht. Ganz deutliche Abweisung, Gott will nicht, dass man über ihn verfügen kann. Es gibt ja Ausleger, die sagen, das war Christus, der hier dem Vater Simsons begegnet. Das war Christus, der schon dem Jakob begegnet ist. Aber es sind Geheimnisse, wir wissen es nicht. Wir brauchen es auch nicht wissen, die Bibel lässt ein Geheimnis drüber. So weist Gott das zuerst zurück. Wir müssen mal sehen, dass Mose den Namen wissen will, ist nicht Neugier. Wie wir sagen im Hauskreis, da grübelt einer ewig und will da über Gott das so wissen, dass man es ins Heft schreiben kann. Wer ist Gott? Und dass man mit so ein paar Leitsätzen, dass man Gott einfangen kann in seinen Gedanken. Gott ist ja so unheimlich groß, der füllt das ganze Weltall. Ich habe noch nie einen Forscher gehört, der mir sagen kann, wie das Ende der Welt aussieht. Und Gott erfüllt auch das Ende des Weltalls. Das können wir mit unserem Kopf gar nicht fassen. Deshalb verweigert sich Gott und sagt, du kannst mich nicht fassen. Kein Mensch soll sich ein Bild von Gott machen, es geht gar nicht. Es muss ein falsches Götzenbild sein. Gott verwehrt sich. Aber Mose will das eigentlich nur wissen, den Namen, damit er dem Volk Israel Antwort geben kann. Das war der Grund. Er will das ja sagen. Und was hätte er dem Volk Israel sagen können? Er sagt, ich habe ein Erlebnis gehabt. Er sagt, ja, aber was war das? Jetzt muss er doch irgendwo Antwort stehen. Er ist in einer ganz dummen Lage als Prophet, als Zeuge Gottes, als der, der Führer sein soll. Wie ist sein Name? Was soll ich Ihnen sagen? Und dann offenbart doch Gott etwas. Ich werde sein, der ich sein werde. Im Hebräischen ist es ganz wunderbar, dass die keine komplizierte Grammatik haben. Sie können das Gleiche, was hier im Hebräischen steht, auch so übersetzen. Ich bin, der ich bin, oder ich werde sein, der ich bin, oder ich bin, der ich sein werde. Alles die gleiche Form. Und das ist genau hier gemeint. Gott ist der, der er ist und der er war und der er bleibt und so wie er sein wird. Und du brauchst gar keinen Namen, sondern du wirst mich finden. Geh mit mir in die Zukunft hinein. Das ist ganz wunderbar, dass wir das begreifen. Dass Gott sich offenbart und sagt, du brauchst keinen Namen. Du brauchst es nicht einmal gedanklich verstehen. Du wirst mich erleben. So wie ich jedem sagen kann, komm, der Herr ist mit dir. Und er geht mit dir und er spricht zu dir sein Wort und da wirst du den Herrn finden. Als den guten Hirten, der dich begleitet. Als den Barmherzigen, der dir vergibt. Als den Vater, der dich liebt. Als den Mahner, der dir den Weg weist. Und wir haben ja für Gott all die herrlichen Worte. Erbarmer, Versöhner, Heiland, Retter. Alle Worte, die wir nehmen können. Und so sollst du zu den Israeliten sagen, der er immer war. Ich möchte ganz bewusst hier das Geheimnis stehen lassen, weil ich sage, Gott hat sich Mose geoffenbart und hat sich doch nicht geoffenbart. Wir müssen immer hier stehen bleiben und sagen, wir können nur das fassen, was Gott uns zeigt. Und jetzt lesen wir doch eine Stelle, die ich, schwierig zu sagen, eine der schönsten Stellen des ganzen Alten Testaments, 2. Mose 33. Sind wir wieder am Berg Horeb, in genau der gleichen Stelle, und Gott redet noch einmal zu Mose. 2. Mose 33. Das war nachdem das goldene Kalb aufgerichtet war, Gott das Volk straft, die Gesetzestafeln zertrümmert war, Vers 12, da will Mose die Herrlichkeit Gottes sehen. Was ist Herrlichkeit? Das ist ja, Sie erinnern sich, dass ich in der Weihnachtszeit immer darauf hinweise, die Herrlichkeit des Herrn, die auf dem Hirtenfeld leuchtet, das ist der Lichtglanz Gottes, die Ehre Gottes heißt es oft auch. Die Ehre Gottes, das kann man gar nicht beschreiben, das ist das, was Gott in der herrlichen neuen Welt, wir sehen das ja nicht, das ist ja jetzt irgendwo um uns her. Wir sehen ja nur diese ganze leidende Welt und Gottes Gegenwart ist doch da. Es hat ja mal Jesaja gesehen im Tempel und sieht bloß den Saum des Gewandes und war schon schier erschlagen. Heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Ich bitte Sie immer wieder, nehmen Sie sich ruhig ein bisschen auch emotional Zeit. Ich möchte mir heute mal einfach reifer singen, so ist Gott jetzt vor mir, um mich, der mächtige Gott, dem nichts widerstreben kann, dem die Tausend und Abertausend Engel jetzt den erfüllten Lobgesang singen, so wie es in der Offenbarung beschrieben ist. Der Herr ist doch da, dass unser, auch die Freude an dem mächtigen Gott, dass man kann es nur anbeten sagen, der da ist und der da war und der da kommt. Was ist denn das alles, was uns heute bewegt vor der Herrlichkeit Gottes? Und da sagt der Mose, und du hast doch gesagt, du kennst mich und so, und jetzt lass mich doch was sehen. Und Gott sagt nur, mein Angesicht soll vorangehen. Du siehst mich nicht und du kriegst auch keinen Namen und du kannst auch nicht mit Begriffen über mich verfügen. Und man kann Gott nicht mit Lehrsätzen fassen, man kann nur mit ihm gehorsam gehen in seinen Fußstapfen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen, Vers 18. Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Und was ist der Name des Herrn? Doppelpunkt. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Das ist mein Name. Wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und da fährt uns immer wieder ein Schauder durch den Körper und sagt, was, so ist er wirklich? Und erleben wir es. So groß ist der Herr. Das ist sein Name. Das soll mir mein Name sein unter den Völkern auf Erden, dass ich mir dieses Volk Israel bereite. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, in der Herrlichkeit können wir das Angesicht Gottes sehen. Gott ist ein Du, der mich ruft und der sagt, geh und ich bin da. Mach die Ohren auf und dann wirst du mich erkennen. und das ganze Leben ist Erkenntnisprozess und sagen, ich merke immer mehr von deinem herrlichen Namen. Vers 21, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten. Und darfst mir nur hinten nachsehen. Gott verweigert den Namen. Das können Sie mit dem Zeugen Jehovas nicht diskutieren. Der meint, wenn er den Namen hat, dann hat man den Trick. Wenn Sie das ernst nehmen, was Gott sagt, geh und dann werde ich mich offenbaren. Dann haben Sie völlig recht, wenn Sie sagen, Gott hat einen Namen, über alle Namen, sich gegeben, in dem wir ihn finden dürfen. Das ist der Name Jesus. Der Name seines Sohnes. Da hat er seine ganze Größe. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und Sie dürfen sagen, für mich ist der Jesus-Name die Tür zum Vater. Und mit diesem Jesus-Namen habe ich das Vaterherz. Und wo ich komme, da ist die Vergebung da. Da ist die Heiligkeit Gottes da. Da ist seine Liebe da. Da ist meine Gewissheit da. Brauch keinen Namen mehr. Namen über alle Namen. Jesu-Name nie verklingen. Ich brauche Gott gar nicht mehr erfassen. Es tut mir immer leid, wenn heute Spekulationen kommen und sagen, aber ich muss da der Heilige Geist haben. Nein, der Heilige Geist macht mir nur den Jesus-Namen groß. So hat es Jesus selber gesagt. Der macht das Licht dort groß. Da ist ja keine Eifersucht zwischen Gott. Und ich verstehe auch das Geheimnis der Dreieinigkeit nicht besser, als dass ich nur anbetend davor stehen kann. Sagen, Gott will geehrt sein durch den Sohn. Im Johannesevangelium in den Jesusreden am schönsten ausgedrückt. Und da geht gar nichts der Herrlichkeit Gottes verloren. Sie dürfen auch zu Gott Vater sagen, aber durch den Namen Jesu. Und Sie dürfen wissen, auch wenn Sie Jesus anrufen, haben Sie alles. Das hat Mose noch nicht wissen können. Und das weiß leider auch viele Leute vom Volk Israel nicht. Wir haben Jesu. Aber sie angedeutet in Vers 15, der Herr, der Gott eurer Väter. Aber das ist schon schön, dass Gott immer sagt, ich bin ein Gott der Geschichte. Jetzt merken Sie immer wieder, dass die ganze Offenbarung bei Gott auf die Geschichte hinausläuft und auf sein Wort. Nie durch die Augen. Es gibt in der ganzen Bibel nichts, was auch nichts, was aufs Gefühl ausgeht, sondern immer ein Wort, das unser Gewissen trifft und dann die Geschichte. Du wirst es erfahren, nur ist die Offenbarungsgeschichte abgeschlossen mit dem Kommen Jesu. Die Offenbarung geht nicht mehr weiter. In ihm sind alle Gottesverheißungen Ja und Amen. Deshalb gibt es nichts mehr, was über die Offenbarung Jesu hinausgehen kann. Das, was Gott bei Abraham, Isaac und Jakob begonnen hat, ein Segen für die Welt, das ist in Jesus offenbar. Und deshalb ist die ganze der Fülle Gottes leibhaftig unter uns. Der Name Gottes ist enthüllt, geoffenbart. Ich kann das jetzt nur andeuten, aber damit Sie die Zusammenhänge sehen und das wissen. Und wie nun Gott zu Mose spricht und sagt, sag das dem Volk, sag das und sie sollen das erkennen. Unser Glaube ist etwas anderes als alle Weltanschauungen und Religionen. Das kann man nicht grübeln entdecken. Das ist nicht etwas, was man im Wissen hat. Und darum geschieht auch Glaubenserkenntnis immer, dass Menschen plötzlich sagen, ich habe Jesus gefunden und wo ich Jesus gefunden habe, habe ich zum Glauben gefunden und plötzlich ist mir die Bibel klar. Mag es einige Punkte geben, die ich nicht verstehe, aber es ist eine Zentralschau. Durch Jesus ist mir Gott offenbar. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und im Namen Jesu ist mir Vollmacht gegeben und Kraft und die Gegenwart Gottes und die Zusage, ich will mit dir sein. Aber es ist auch schön, wie die Geschichte der Väter hier aufgenommen wird. Sagt das doch, das, was an Abraham zugesagt ist, das vollendet Gott. Und das ist auch wichtig, dass das alles Gott in einer Pünktlichkeit und Treue erfüllen wird, bis wir es sehen und erfahren können. Die Verheißung, die da anklingt, war, ich werde es sein, du wirst das erleben, du wirst es merken können. Und das können Sie dann plötzlich in Ihrem Namen, in Ihrem Leben selber wieder so verfolgen, wie Gott Wort um Wort spricht. Es ist immer so schön, wenn wir anderen den Trost zusprechen, wie heute im Krankenhaus, so vor der Operation, also ist herrlich. Der Herr ist mit dir. Leg deine Angst bei ihm ab und er wird dich durchtragen. Und selbst wenn wir zum Schluss Menschen segnen im Sterben und ihm die Verheißungen zuruft, der Herr ist mit dir, der alles überwindet, was dich ängstet. Noch das Letzte, wir müssen abschließen. Wir kommen dann noch an die Zusage, dass Gott seine ganz besondere Offenbarung knüpft an die Geschichte der Landnahme. Viele Christen haben immer wieder versucht, die Gotteserkenntnis zu lösen. Es hat sich bitter gerecht. Also ganz besonders schlimm ist, wenn Christen Gott lösen wollen vom Alten Testament. Treffen Sie immer wieder Leute, die sagen, ja, ich möchte nicht den Gott des Alten Testaments haben. Da kommt irgendeine Religion raus, eine ganz saftlose. Schrecklich. Gott ist immer ein Gott, der sich offenbart, so wie er sich heute an Israel offenbart, in der Nahostgeschichte. Wir werden das erst später deuten können. Er lässt sein Volk nicht los, auch durch die Jahrhunderte der schrecklichen Leiden. Ein Land, da Milch und Honig fließt, ein Land, an dem sich Gottes Herrlichkeit, paradiesische Herrlichkeit noch einmal offenbart. Und das Volk kann nichts weiter tun, als dem Gott zu folgen, durchs Rote Meer ziehen, von Wüstenplatz zu Wüstenplatz. Und das ist ein Bild der Gemeinde. Wir können nur dem Herrn voran, der uns vorangeht, nachfolgen. Mir wäre noch wichtig im Vers 15, das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Der Gott, dem wir dienen, das ist der Gott, der sich in seinem Volk verherrlicht hat, der sich in Jesus geoffenbart hat. Und dieser Name ist der Ruhmname Gottes. Er wird in Jesus geehrt und seine Gnade kommt uns dazu teil. Wir brauchen nichts anderes mehr. Am schönsten hat das ja Blaise Pascal, der große Denker, ausgedrückt, der ja mit 18 Jahren schon so schreckliches Kopfweh bekommen hat. Er hat wahnsinnig gelitten. Mit 3 Jahren hat er den Lehrsatz des Euklid erfunden, gell? Wenn man unsere Kinder mit 3 Jahren denkt, und hat damit, weiß nicht, als Kind Rechenmaschine konstruiert. War ein wahnsinniger Denker. Wenn Sie Blaise Pascal lesen, es hat ja kaum einer so tief das Wesen des Menschen durchdacht wie er. Und er hat ja in sein Jackett dieses Memorial eingenäht gehabt. Und da schreibt er nieder, nicht der Gott der Philosophen, er war ja ein Riesenphilosoph, nicht der Gott der Philosophen, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Nur auf den Wegen, die das Evangelium lehrt, kann man Gott finden. Der wie kein anderer im 17. Jahrhundert alle Weisheiten durchforscht hat, hat darin, ich meine, er hat es mit Blut, glaube ich, noch auf den Zettel geschrieben. Es war sein Vermächtnis seines Lebens. Und das ist im Wort der Schrift so. Und darum werden wir auch so allergisch, wenn wir die Spötter treffen, die dann uns die Bibel lächerlich machen und Bibelkritik haben. Die verstehen ja gar nicht. Das sind für uns heilige Dinge. Weil da wir Gott finden, das ist Lebenskraft. Und wenn wir da morgens über der Bibel sitzen, da spricht Gott zu uns. Und da ist sein Heiliger Geist lebendig unter uns. Und dann kommt die Sendung der Gemeinde. Wir sollten das der Welt, ja, also Israel soll das auch dem Pharao verkünden. Der versteht das ja überhaupt nicht. Der muss ja lächeln. Der Herr, welcher Herr? Der Herr der Hebräer hat euch da gesandt. Und wer ist denn das überhaupt, wer da redet? Es mag uns immer so sein, wenn wir an die Welt reden und denen von unserer Erkenntnis in Jesus reden. Was habt denn die immer mit ihrem Jesus? Und wer ist denn das? Die haben da irgend so komische Sache da in ihrem Glauben. Verstehen sie ja nicht. Und trotzdem verkünden wir den Herrschaftsanspruch Jesu. Wir werden da noch in der Bibelstunde ausführlich darüber reden, was mit der Verstockung von dem Pharao war. Wir sind ja froh, dass um uns ja keine Verstockung ist, und so haben wir selber zum Glauben gefunden. Am schönsten immer den Evangelisationen, wo das einfach so schlicht bekannt wird. Jesus ist der Herr und Jesus hat Macht und vertrau ihm. Gib dich ihm ganz. Ich meine auch für die Gottesdienste, wir können es gar nicht anders tun, als diesen Heroldsruf hinein sagen in die Welt. Und da gibt es nur Gehorsam oder Verweigerung. Und der Pharao entscheidet sich vor Verweigerung. Manche stoßen sich dran, dass die Israeliten dem Pharao nicht gleich alles gesagt haben, sagen, wir wollen ausziehen, wir wollen türmen, wir wollen fliehen. Also ihre Ehrlichkeit in Ehren, aber ich weiß auch nicht. Ich denke, Gott verlangt von uns auch nicht, dass wir alles sagen können, was wir sagen müssen. Ich merke immer wieder, wenn ich Menschen alles sagen müsste über Verdammnis und Verlorengehen, dann könnte ich auch zu niemandem mehr reden. Er sagt, der Herr hat einen Anspruch auf dein Leben. Lass uns ziehen, wir wollen Gott ehren. Und das verweigert der Pharao, der Gemeinde. Das ist ein alter Kampf zwischen Welt und Gemeinde. Und das, was im Volk Israel sich abspielt, ist immer ein Sinnbild gewesen, die ganze Wüstenwanderung nachher für den Weg der Gemeinde in dieser Welt. Aber es fängt damit an, dass die Welt die Kirche packt und ihren Anspruch ausübt. Wir haben im Moment diesen Anspruch nicht so. Wir werden ihn wahrscheinlich heute ganz verborgen vielmehr erleben, dass die meisten Christen meinen, sie müssen nach den Gesetzen der Welt leben, während die Gemeinde nur einen Herrn hat, dem sie folgen kann. Und wir müssen sehen, wir haben einen Anspruch in die Welt und sagt, alles ist im Grunde eine Scheinwelt, die sich nicht dem Anspruch des einen Herrn unterwirft. Und wo wir schweigen und feige sind, ist das falsch. Und ganz schlimm ist, wo Christen sich den Gesetzen der Welt beugen und sagen, ja, aber in unserer Zeit ist das Mode und das ist heute alles nicht mehr so. Und die Moralvorstellungen ändern sich und die Heiligkeitsvorstellungen ändern sich. Das gibt's nicht. Und Gott sieht das schon, dass da Widerstände sind. Und Gott weiß, die Widerstände auch zu brechen. Aber seine Gemeinde geht den Weg. Und das ist mir wichtig, dass die Gemeinde immer schnurstracks ihren Weg geht. Schnurstracks ihren Weg geht. Ich kann Ihnen sagen, wo gläubige Christen ihren Weg fröhlich gehen und vor der Welt verkünden und sagen, das ist der Weg Gottes, wird Gott ihnen auch die Hindernisse aus dem Weg nehmen und wird sich herrlich erweisen. Ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit all den Wundern, die ich darin tun werde. Keine Macht der Welt kann die Gemeinde binden. Und was nur schlimm war, ist, wo die Christen feige waren. Auch in der Diktatur des Dritten Reiches oder im Kommunismus, wo man faule Kompromisse gemacht hat, oder bei uns, in dem Materialismus des Westens. Und in diesem verlogenen Egoismus der Lust, der bei uns gelebt wird. Und was heute herrlich ist, wo Christen sagen, ich lebe meinen Glauben konsequent. Ich weiß, wofür ich lebe. Letztlich werden die anderen Menschen jeden nur beneiden, sagen, der hat ein Lebensziel, der weiß, wofür es sich zu leben lohnt. Und wo die Welt am meisten lachen muss, ist, wenn einer große Sprüche macht und doch heimlich nach den Schätzen Ägyptens zielt und nach dem Geld und nach der Anerkennung und der Ehre. Ganz wichtig, wie der Mose diese Gemeinde zurüstet und sagt, geh zum Pharao, sag es ihm, und die Ältesten sollen das ihm sagen, und der Herr wird euch herausführen mit seinem starken Arm. Was auch so arg schön ist, ist gar nicht, wir müssen gar nicht Gemeinde bauen. Das ist heute auch so ein Irrtum, wie wenn wir Gemeinde bauen. Der Herr baut seine Gemeinde. Der Herr sammelt auch heute seine Gemeinde und macht das wunderbar. Es muss ja gar nicht sein, dass das bei uns, in unserer Kirche sich widerspiegelt. Der Herr baut seine Gemeinde. Und wichtig ist nur, dass wir in dieser Zeit mit dabei sind, wenn diese großen Bewegungen ablaufen, wo der Herr seine Gemeinde sammelt. Und das wird man mal nur rückwirkend sehen, was da alles geschehen ist. Ich will meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen. Und es ist uns ja immer so gegangen, wenn wir solche auch Vorstöße gemacht haben, evangelistische Dienste und so, dass wir nachher immer wieder gestaunt haben, wie das war. Ich vergesse das nicht mehr, 1973, als wir das erste Mal im Schillerplatz so eine Evangelisation damals mit Ulrich Parzani geplant haben. Und da war uns allen Angst, da war es auch schon Rauschgift und was da alles ist. Und einer hat gesagt, lässt sich der Teufel die Stuttgarter Innenstadt so aus der Hand winden? Und atemlose Stille. Und das Evangelium wird verkündet. Also ich wäre immer wieder gern dabei, auch mit mutigen Vorstößen zu sein, vorzugehen, und zwar auch herrlich mit allen Straßeneinsätzen, die man gemacht hat. Und wer noch dabei war, weiß, wenn wir mit dem Jugendchor runter sind, man hat gezittert und gebebt, und dann haben wir gesagt, es war wahnsinnig. Die Gegenwart des Herrn war so sichtbar zu greifen, weil der Herr stärker ist als alle Feinde der Welt. Man sollte viel mutiger und entschlossener auftreten, nicht in diesem Mut, wir sind mehr, wir sind, wer sind wir? Aber doch, der Herr ist da. Und den verkünden wir, den Anspruch des Herrn. Und der Herr will unser Leben ganz, und dem dienen wir. Und wir sollten das unerschrocken vor der Welt verkünden. Nun, wir machen das nächste Mal weiter. Das ging ja bei Mose nicht ganz leicht, als er vor Pharao war. Das gibt auch manche Probleme, aber jetzt singen wir noch.